den Text gefunden, beziehungsweise euch ein bisschen einlesen können. Ich dachte mir, dieser Standardtext, den wir vorhin passend zum Anlass für diesen Palmsonntag gelesen haben, der findet sich im Markus-Evangelium am besten beschrieben, und ich werde nur zeitlich in diesen Zusammenhang mit diesem Text hineingreifen. Ein Text, den die meisten von euch gut kennen. Da lesen wir im Markus-Evangelium, es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Jesus, er war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Und einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld in Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündigt wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Soweit Gottes Wort aus dem Markus-Evangelium, dem 14. Kapitel. Ihr Lieben, wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt diesen Text doch einmal auf. Lest einmal den Zusammenhang, dem mir natürlich nicht die Zeit bleibt, darauf konkret einzugehen. Ich habe heute ein Thema gewählt, was ein bisschen provokant und ein bisschen herausfordernd zugleich ist. Und ihr denkt, das ist jetzt etwas für Paare, Ehepaare oder sonst Paare? Was ist deine Beziehung wert? Manche von euch mögen sich erinnern, das ist noch nicht sehr lange her, da habe ich hier eine Predigt über ein ganz ähnliches Thema und einen völlig anderen Text gehalten. Und eindrücklich geblieben ist bei einigen, garantiert hängen geblieben, das Beispiel, was auf einer Untersuchung fußt, wo jemand untersucht hat, was ist eine glückliche Ehe wert? Das kann man nämlich in Geld, in Euro ausdrücken. Wer hat noch eine Erinnerung? Wie viel war das?
Unbezahlbar.
Unbezahlbar. Doch, 100.000 hat man ausgerechnet. Runde 100.000 Euro ist eine glückliche Beziehung einem Arbeitgeber wert. Denn wer glücklich ist in seiner Beziehung, ist ein besserer Arbeitnehmer. Er ist produktiver. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Was ist deine Beziehung oder was ist deine Liebe wert? Damals, da haben sie ihm zugejubelt, diesem Mann, den viele von ihnen eigentlich nur kannten, wenn etwas Spektakuläres geschehen ist. Manche sind hingegangen, sie haben sogar ihre Klamotten ausgezogen und darum habe ich da vorne so ein paar T-Shirts hingelegt, über die ihr heute alle mal gehen durftet. Der Karl-Heinz ist sogar mit Schwung drüber gerollt. Jetzt sind sie gebügelt. Warum haben sie ihre Klamotten ausgezogen? Das hat man nur getan, wenn man total begeistert war von jemandem, der mit seinen Sandalen nicht über den harten Steinboden gehen sollte. Man hat praktisch den roten Teppich für ihn ausgerollt. Damals war er halt nicht rot, sondern überwiegend braun. So waren diese Tücher, in die sich die Leute gekleidet hatten. Aber man tat es nicht für irgendjemanden. Man tat es für jemanden, den man hoch achtete. Für jemanden, der eigentlich sich beworben hatte, nicht Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, sondern eigentlich für den König der Juden. Den Messias, das steht dahinter. Es geht eigentlich zurück auf eine Stelle aus dem Buch Sacharja, eine Stelle, die bis heute jeder Jude auswendig kann. Wir lesen sie meistens im Zusammenhang mit Weihnachten, aber eigentlich hat sie mit Palmsonntag zu tun. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Esel, nicht auf einem Pferd, nicht wie ein König, der seine ganze Pracht und den Sieg, den er vielleicht errungen hat, nach einem Kreuzzug darstellt, wie es damals bei den Römern üblich war. Hier jubelten die Leute einem Mann aus Nazareth wert zu. Der Countdown zur Kreuzigung ist aber damit bereits angelaufen. Und wir, die wir heute zurückblicken, wir wissen, die Liebe, der Jubel dieser Leute, er war wenig wert. Es wird nur 5 Tage dauern und dann werden sie genauso laut schreien. Aber nicht heil dir, dem König der Juden, sondern sie werden rufen, kreuzige ihn. Die Feinde von Jesus, sie hatten bereits einen genauen Plan entworfen. Sie hatten sich genau überlegt, wie können wir Jesus loswerden ohne großes Aufsehen. Der beste Zeitpunkt, kurz vor dem großen Passafest. Aber bloß nicht am Fest selbst. Vor dem Fest, da waren die Leute abgelenkt. Sie konzentrieren sich auf andere Dinge und einige der Mitarbeiter von Jesus, sie sollten den besten Zeitpunkt für die Verhaftung ausfindig machen und ihn eigentlich seinen Gegnern in die Hände spielen. Man legte Wert darauf, es musste gut organisiert sein, weil es musste reibungslos ablaufen. Jesus, er wusste, dass er einen schweren Weg vor sich hatte. Und in aller Deutlichkeit hatte er diesen Weg vor Augen. Ganz bewusst wollte er diesen Weg gehen. Den Weg der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Den Weg der Liebe Gottes zu den Menschen. Wir merken, die letzten Stunden von seiner Passion verbrachte Jesus im ganz engen Kreis seiner Freunde in Bethanien. Er befand sich mit seinen Jüngern wohl im Haus von Lazarus, von Maria und Martha und im Haus von diesem Simeon. Und das sind kostbare Momente, denn es sind Momente des Abschieds. Und Jesus darf noch etwas ganz Wunderbares erleben. Manche von euch, sie kommen in diese Kirche und wenn sie sehr früh kommen, dann habe ich bei manchen Erstaunen bis Erschrecken im Gesicht gesehen, denn sie kommen rein in diese Kirche und denken, sie sind falsch, weil sie blicken hier hinter diesem Altar auf eine übergroße Marienstatue, die auf wundersame Weise verschwindet, weil genau an dieser Stelle musste leider die Leinwand hängen. Ne, per Knopfdruck sozusagen. Aber diese Maria ist nicht die Maria, von der wir heute reden. Diese Maria, um die es in unserem Text ging, sie zeigt ihre besondere Wertschätzung nicht in Worten, sondern sie drückt es ganz anders aus. Ihre Liebe, sie zeigt sie, indem sie etwas tut. Und das gehört im Evangelium dazu, dass Menschen auf das, was Jesus getan hat, antworten. Und sie antworten mit ihrem Leben. Sie antworten mit Hingabe. Und so gehört beides zusammen. Die Aktion Jesu am Kreuz und die Reaktion der Menschen mit ihrer ganzen Hingabe. Und darum sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und so beginnt die Passion. Die Leidenschaft der Maria, mit der sie auf die Passion, das Leiden von Jesus reagiert, mit den Worten, als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen. Da kam eine Frau und die hatte ein Glas mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Wir merken eine völlig andere Welt und eine andere Kultur. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause gerade bei einem guten Abendessen mit Freuden und jemand kommt herein und gießt euch Olivenöl über den Kopf. Na, ich würde mich bedanken. Wie lange muss man da wohl duschen, bis man das Zeug wieder aus den Haaren hat? Damals aber merken wir, das war nichts Ungehöriges. Und es war nichts, was man ablehnte, sondern es war etwas sehr Angenehmes. Und wir lesen ja in diesem Zusammenhang, das war nicht irgendein Öl, es war kostbares Nadenöl. Dieses Naden, und hier müsste man besser sagen Parfum, es war unverfälscht. Es gab auch damals schon Imitate mit der Duftnote Narde, aber dieses, es war echt. Es kam aus dem Ausland und wurde nach einer ganz feinen Rezeptur zubereitet. So echt und unverfälscht war auch die Zuneigung, die Liebe dieser Frau zu Jesus. Und diese Liebe zu Jesus ist ganz ohne Hintergedanken. Da gibt es kein, wenn ich jetzt das tue, dann wird er bestimmt. Merken wir, hier gibt es kein Kalkül. Diese Liebe zu Jesus, sie ist auch frei von Gewohnheit und Tradition. Denn es war ganz und gar nicht üblich, sondern im Gegenteil völlig ungehörig, das, was Maria im Haus von Simeon tut. Maria kommt auch nicht zu Jesus mit ihrem kostbaren Parfum, um Eindruck zu schinden. Das ist nicht, wie wenn jemand nachher am Ausgang einen ganz großen, vielleicht sogar so einen lila Schein, so möglichst auffällig, dann lautlos in unser Spendenkästchen sacken lässt. Ich glaube, er passt gar nicht durch den Schlitz. Ich weiß nicht genau, man müsste ihn falten. Ja, damals, Jesus, er hat die Geistlichkeit seiner Zeit genau dafür gegeißelt, vor allen Leuten. Er hat gesagt, ihr steht mit eurer Frömmigkeit und haltet sie zur Schau. Ihr legt Wert darauf, dass man sieht, wie gute Christen, würde man heute sagen, ihr seid. Ihr legt Wert darauf, dass man sieht, was ihr tut. Nicht so Maria. Sie bringt dieses kostbare Parfum, das genauso echt war wie ihre Zuneigung. Lieber Gottesdienstbesucher, 2000 Jahre später, so viel hat sich nicht verändert. Es gibt so viel unechte Liebe zu Jesus. Liebe, die aus aufgeputschten Gefühlen besteht. Liebe, die aus Gewohnheit besteht. Nur rein äußerliche Liebe, wir sagen dazu Tradition, aber im Grunde ist sie längst erkaltet und festgefahren. Vielleicht war sie niemals heiß. Liebe, die nur aus leeren Worten besteht und der überhaupt keine Konsequenzen folgen. Liebe, die vermischt ist mit vielen Gedanken und Gefühlen. Versteht ihr jetzt mein Thema? Was ist deine Liebe wert? An diesem Palmsonntag möchte ich dich, lieber Gottesdienstbesucher, das einmal ganz persönlich, ganz privat fragen. Du musst nicht nach rechts oder links gucken. Was ist wohl die Liebe meines Nachbars wert? Was ist deine Beziehung zu Gott wert? Immer wieder, wenn ich mit Paaren im Gespräch bin, die in Schwierigkeiten geraten sind in ihrer Beziehung, dann ist es für mich ganz entscheidend, zuerst mit dem einen, dann mit dem anderen ein Gespräch zu führen und herauszubekommen, ist diese Beziehung noch etwas wert? Oder haben die beiden womöglich längst aufgegeben? Was ist deine Liebe wert? Du, der du dich vor Jahren bekehrt hast, der du vor Jahren mal ein heißes und echtes Ja hattest, ein Ja des Glaubens und der Meinung warst, du wirst in der Nachfolge Jesu leben. Aber was macht die Zeit mit dieser Beziehung? Was macht das Leben mit dieser Beziehung? Was machen die Umstände, die Gesellschaft? Häufig erkaltet sie. Häufig bleibt es nur noch eine reine Tradition. Wie steht es mit deiner Liebe zu Jesus? das Nadenöl, das diese Frau bringt, das ist nicht nur echt und unverfälscht, also nicht gepanscht, es ist auch kostbar. Die Jünger, die werden später den Preis dieses Parfums auf 300 Silbergroschen schätzen. 300 Silbergroschen, das entsprach damals dem Jahreslohn eines einfachen Arbeiters. Wie sollen wir es hochrechnen? Dem Jahreslohn eines einfachen Arbeiters. Stellt euch vor, was dieses Öl für diese Frau wert war. Für dieses Geld könnte man sich heute einen Mittelklassewagen kaufen. So viel ist Maria ihre Liebe, ihre Wertschätzung zu Jesus wert. Ihrer Meinung war das Beste für ihn gerade gut genug. Wo liegt bei uns die Grenze? Wir leben in einer Zeit, wo noch nie so viele Christen verfolgt wurden, wie gerade zu dieser Zeit, in der wir leben. Nun gab es auch noch nie so viele Menschen wie heute, das ist alles schon richtig. Und trotzdem merken wir, dass in dem sogenannten christlichen Abendland bei vielen die Grenze extrem niedrig ist. Und es hört auf mit unserer Wertschätzung und unserer Liebe, wenn wir auf Widerstand stoßen. Widerstand, weil irgendwelche Nachbarn, Freunde, Bekannte, wer auch immer, nicht nur kritische Fragen stellen, sondern vielleicht unseren Glauben lächerlich machen. Und dann geben wir auf. Was ist unsere Liebe wert? Ist unsere Liebe so viel wert, dass es auch bis ans Portemonnaie gehen darf? Ich weiß wohl, wenn es ans Geld geht, dann wird es ernst. Bei vielen. Worte, das ist das eine. Aber bist du bereit, auch dein Portemonnaie zu öffnen, vielleicht dein Haus zu öffnen, von deinem Wohlstand abzugeben, deine Zeit zu teilen? Welchen Stellenwert hat für mich die Beziehung zu Jesus? Bin ich bereit, in meinem Leben das eine oder andere oder vielleicht so mein ganzes Leben hinter dieser Beziehung zurückzustellen? Maria, sie konnte es vor Aufregung damals überhaupt nicht abwarten. Wir lesen, sie zerbrach dieses Fläschchen. Ich habe versucht rauszukriegen, ob man diese Fläschchen vielleicht öffnen konnte mit einem Drehverschluss oder ob es einen Korken gab. Und es gibt Meinungen, dass das durchaus möglich war. Aber dieses Zerbrechen dieser feinen Flasche, die an sich schon kostbar war, das ging schneller. Sie zerbrach es einfach. Ein Bild für ihre Liebe. Wir lesen im Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. So wie dieses Parfümfläschchen von Maria zerbrochen wurde, so soll dein altes Leben mit deinem Verliebtsein in dich selbst und deine eigenen Lieblingsträume zerbrochen werden. Nur so wird deine Liebe zu Jesus sich entfalten können. Maria hat das bildlich vorgemacht. Sie gießt nun dieses Parfum auf Jesu Haupt. Sie tut mit der Flasche das Gleiche, was Jesus im Grunde für uns getan hat. Wir werden im Karfreitag daran denken, wenn wir den Kelch durch die Reine reichen werden und dann wird es heißen, sein Blut ist für uns vergossen. Im Philipperbrief 2, Vers 7, da lesen wir einen Vers. Luther übersetzt, er entäußerte sich selbst. Aber wörtlich steht da, er entleerte sich selbst aus Liebe zu uns. Das heißt, er gab alles für uns, weil er die Menschen liebt. Er verschüttete sich und alles bis auf den letzten Tropfen in diese Welt hinein. Wir merken, Maria, sie möchte hier keine halbe Sache machen. Sie möchte nicht halbherzig verschenken. Sie möchte alles hergeben, bis auf den letzten Tropfen. Was ist mit unserer Hingabe? Sind wir genauso bereit wie diese Maria damals? Dieser Palmsonntag, er will uns daran erinnern. Als Jesus nach Jerusalem einzog, da gab es eine Menge Leute, die jubelten aus vollem Herzen. Aber dabei blieb es. Maria, ob sie wohl dabei gestanden hatte bei diesen Jubelnden, wir wissen es nicht. Aber sie brachte ihre Begeisterung in ganz anderer und viel überzeugender Art und Weise zum Ausdruck. Eins wissen wir genau. 5 Tage später, als die Menschen riefen, kreuzige ihn, dann gehörte Maria nicht zu denen, die das riefen. Diese Frau, sie hat aus Liebe zu Jesus gehandelt. Dieses Parfum, das sie nimmt, es war unverfälscht und es war kostbar. Und sie gießt alles über das Haupt Jesu. Und sie macht ihn damit, ohne es zu wissen, zu dem König Israels, den sie bejubelt haben, als er über diese Palmblätter und Olivenzweige und über die Kleider, die sie dahingelegt hatten, kurz über diesen roten Teppich nach Jerusalem einritt. Vom Alten Testament gab es diese Tradition, dass man einen Menschen salbte, mit Öl salbte und ihn damit offiziell als König einsetzte. So hat es Samuel getan mit Saul, mit David. So ist es Tradition des Alten Testamentes gewesen. Jesu Freunde, sie schauen sich verständnislos an. Und sie schauen diese Frau verständnislos an. Und sie kommen gar nicht darauf, dass sie sagen, hör mal Frau, was machst du hier überhaupt? Hat dich überhaupt wer eingeladen? Du gehörst nicht hierher. Es ranken sich viele Gerüchte um diese Maria. Wir wissen nicht genau, wer sie war. Und ich möchte da auch nicht weiter darauf eingehen. Das Interessante ist, wie materialistisch diese Jünger unterwegs waren. Sie halten sich nicht damit auf, was für eine Frau das ist, welche Vergangenheit sie wohl hat. Sie denken nur ans Geld. Sie denken 300 Silbergroschen. Ein ganzes Jahresgehalt. Was könnte man damit alles machen? Man könnte es für die Armen geben. Und wir lesen hier, Luther übersetzt, sie fahren sie an. Was Maria macht, wird von den anderen nicht verstanden. Das ist doch Verschwendung. Das ist doch nutzlos. Da kommt doch nichts dabei heraus. Und sie fangen an zu rechnen. Und sie stellen sich vor, was könnte man mit dem Geld besser machen. Die Frau, die ist fanatisch. Haben wir das schon mal gehört? Hat dich, lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, schon mal jemand fanatisch genannt? Das ist ein hässliches Wort. Aber ich möchte es heute einmal als Kompliment sehen. In einer Zeit, wo das Christsein zunehmend verflacht und wo zunehmend nur so der Mainstream gefragt ist, die Leute mitlaufen mit der Masse und gefragt ist, was begeistert. Da gibt es immer noch Christen, die sagen, Gebet hilft. Wir wollen uns treffen für Zeit des Gebets, wir wollen für unsere Kranken beten und wir wollen sie segnen im Namen des Herrn. Und wenn andere dazukommen, die sagen, hör mal, ihr seid fanatisch. Gebet? Der Mensch braucht Medizin. Ja, ich habe das gehört, dass Menschen sagten über mich und andere, die sind fanatisch, die sind fundamentalistisch. Da gibt es welche in der Gemeinde, die heben die Hände beim Singen. Wie sind die denn drauf? Die sollen ihre Gymnastik zu Hause machen. Aber wenn das aus der Tiefe deines Herzens kommt, dann darfst du die Hände zum Singen heben und zum Gebet. Das ist gute, alte, christliche Tradition. Aber es muss echt sein. Es muss echt sein, wie dieses Öl, was diese Maria zerbricht und über dem Haupt Jesu ausgießt. Das Echte, es zählt. Weil Maria, die Jesus mit dieser teuren Nadel salbt, wird deutlich, Liebe rechnet nicht. Liebe überlegt auch nicht, was werden andere sagen. Liebe, sie agiert. Jesus, er stellt sich vor Maria und sagt, lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk von mir getan. Gebt sie frei, heißt es hier wörtlich. Engt sie nicht ein mit euren Vorwürfen. Lasst sie los, gebt sie frei. Und doch hier finde ich mich wieder. Wie oft urteilen wir über das, was andere tun und wie sie ihre Beziehung zu Jesus leben. Aus unserer Sicht merkwürdig, übertrieben. Jesus sagt, gebt sie frei, lasst sie los. Wie oft nehmen wir einander gefangen und engen einander ein mit unseren Vorstellungen und Denkweisen und bereiten dadurch einander Schmerzen. Wir treffen einander. Aber Jesus macht deutlich, gebt einander frei. Lasst die unterschiedliche Art, den unterschiedlichen Stil, mich zu lieben, doch einfach stehen. Denn was aus Liebe getan wird, das kann durchaus unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Ihr habt allezeit Arme bei euch, an die könnt ihr denken. Achtet das, was sie getan hat. Sie hat es von Herzen getan. Die Zeit der Diakonie, sagt Jesus, die wird lang sein. Es wird Zeit geben, Gutes zu tun und etwas aufzubauen, etwas zu erreichen. Und diese Zeit ist wichtig. Sie ist wichtig in unserer Zeit, gerade in der Gesellschaft, in der wir leben. Wer, wenn nicht wir Christen, sollen Gutes tun an den Armen und an den Notleidenden? Aber Jesus, er sieht diese besondere Beziehung dieser Frau. Und er merkt, wie wertvoll diese Beziehung ist. Lass sie frei. Zu Maria sagt Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Mehr möchte Jesus nicht, aber eben auch nicht ein bisschen weniger nur. Und so möchte ich abschließen, lieber Gottesdienstbesucher, an diesem Palmsonntag, wo wir beim Hinein und beim Rausgehen über Palmwedel gehen, die hier an der Costa Blanca genauso verbreitet sind wie im damaligen und heutigen Israel. Damals haben sie den roten Teppich aus Begeisterung für ihn ausgerollt. Sie haben ihre Kleider ausgezogen und hingelegt, damit er mit seinem kleinen Esel über diese Klamotten und Palmwedel reiten kann. Und sie jubelten. Und sie wurden mitgerissen. Als ich mich vorbereitete, fühlte ich mich erinnert an diese Willow Creek-Konferenz in Hannover im Februar. Oh ja, wenn 10.000 Menschen singen, und du kennst das Lied nicht, mach das überhaupt nicht, du singst mit, wenn du willst. Es trägt dich, wenn diese TUI Arena jubelt. Diejenigen, die gestern das eine oder andere Fußballspiel angeschaut haben, die haben gemerkt, 10.000 ist nichts. Da gibt es Stadien, die fassen ein Vielfaches. Und wenn die Leute stehen und jubeln und ihre Mannschaft anfeuern, dann reißt dich das mit, ob du willst oder nicht. Diese Dynamik der Massen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, emotionell aufgeputscht zu werden durch Feiertage wie diese. Die Frage, die diese Karwoche einleitet, ist, was ist deine Beziehung wert? Was ist sie dir wert? Was bist du bereit dafür zu geben, wenn es darauf ankommt? Oh, diese Frage müssen wir uns durchaus stellen. Denn wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo das durchaus so weit kommen kann, dass wir Farbe bekennen müssen. Dass es uns etwas kosten wird, unseren Glauben an Jesus Christus zu leben. Aber schaut mal, wir erleben, der Herr stellt sich vor Maria und sagt, lass sie. Was sie getan hat, es kommt von Herzen. Ihre Beziehung, sie ist sehr wertvoll. Sie hat etwas ganz Kostbares gegeben. Was ist deine Liebe wert, lieber Gottesdienstbesucher? Liebe Gott, dass wir eine Antwort darauf finden, so wie es geschrieben steht, in den Evangelien, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.
Amen.
Amen. So wollen wir diesen Gottesdienst abschließen. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebetes. Und dann habe ich als Schlusslied ein Lied gewählt, was mit dieser Geschichte zu tun hat. Jesus sagt zu Maria, lass sie frei, lass sie in Frieden. Frieden, das ist das große Thema der Osterzeit. Und so heißt unser Schlusslied heute, Friede mit euch. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets und dann wollen wir diesen Gottesdienst mit dem Lied unter der Nummer 234, Friede mit euch, abschließen.